Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute mit einem Gast, der ist zum dritten Mal in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Poppelreuter. Hi.
Hallo, Anna. Ja, zum dritten Mal. Kannst du mal sehen, ne?
Ja, aber wir haben eine Pause eingelegt dazwischen. Du warst, wir haben das nochmal nachgeguckt, 2020 einmal da, 2021 und jetzt haben wir 2026, korrekt? Mhm. 2026. Also wir haben eine Pause dazwischen eingelegt, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, du bist tätig beim TÜV Rheinland und bist dort Leiter Analysen und Befragungen im Bereich HR. Und ich sag mal, hast ein Thema, wo wir in einem der ersten Podcasts schon mal drüber gesprochen haben, den ich ganz faszinierend finde. Und zwar geht es um das Thema Flow-Zustand. Und das war heute ganz aktuell nach der gewissen Pause zwischen uns beiden in den Podcast-Folgen. Jetzt nochmal mit aufnehmen. Vielleicht erklär doch mal, was bedeutet das? Was ist Flow?
Also es ist ja ein schillernder Begriff, der vor vielen, vielen Jahren eingeführt worden ist in die Psychologie. Csikszentmihalyi hat den ja eingeführt als einen Zustand besonderer Konzentration, wobei wir hohe Konzentration und Flow nochmal voneinander unterscheiden müssen. Also wenn ich konzentriert arbeite, dann richte ich meine Aufmerksamkeit gezielt auf eine ganz bestimmte Tätigkeit oder ein ganz bestimmtes Objekt, das ich anschaue oder eine Person, mit der ich mich unterhalte. Beim Flow ist es schon noch so, dass wir das eher als einen umfassenderen Erlebniszustand beschreiben würden. Nämlich, ich bin vollständig in etwas vertieft oder in etwas von etwas absorbiert, ohne dass ich mich anstrengen muss. Also ich werde quasi in diese Geschichte hineingezogen. Ich habe ein Kompetenzerleben vor allen Dingen auch. Also ich fühle mich überhaupt nicht unsicher im Flow, weil ich das Gefühl habe, alles, was da passiert, habe ich im Griff, habe ich unter Kontrolle, kann ich auch gut handeln. Handeln und Denken verschmilzt miteinander, erzählen die Leute auch, die im Flow-Zustand sind. Das heißt, das passiert eigentlich wie von selbst. Ich muss gar nicht so viel überlegen, sondern ich arbeite vielleicht nicht, sondern es arbeitet mich sozusagen. Zeitempfinden verändert sich oft im Flow-Zustand und die Tätigkeit als solche wird als sehr belohnt erlebt. Also der Zustand hat auch etwas Rauschhaftes oder möglicherweise auch Suchthaftes manchmal. Mhm. Das macht vielleicht auch direkt die Brücke zu der Frage, könnte das auch negative Folgen mit sich bringen?
Ja, was muss, da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber was muss, ich kenne das, also ich habe das erste Mal diesen Flow-Zustand im Bereich des Laufens
Jogger-High.
Kennengelernt, ja. Ne, dieses Runner's High oder wie man das nennt, ne, so dass man irgendwann läuft und es gar nicht mehr so läuft, sondern man so wirklich so fliegt, mehr oder weniger. Ne? Wo tritt dieser Zustand noch auf und was muss passieren, damit ich in so einen Flow-Zustand reinkomme? Weil erstmal klingt das ja nach einem ziemlich coolen Zustand, ne, wenn ich das Gefühl habe, das macht sich alles wie von selber.
Ja, also es gibt andere Tätigkeitsbereiche. Im Prinzip sagt man, ich kann bei jeder Tätigkeit und beim Joggen ist es so, dass es so eine repetitive Tätigkeit ist. Ja, ich laufe halt, ich brauche da nicht mehr viel drüber nachdenken. Ich muss vielleicht, wenn ich eine wohlvertraute Joggingstrecke habe, auch nicht mehr viel darüber nachdenken, wo ich entlang laufe. Manchmal ist es auch so, dass die Jogger berichten, ich weiß gar nicht, wie ich da eigentlich hingekommen bin. Ja, ich bin einfach gelaufen und habe mich aufs Laufen oder auf meinen Atem konzentriert und war so eins mit dem, was ich gerade tue. So, und Dafür müssen bestimmte Rahmenbedingungen natürlich geschaffen sein. Und dieses hochkonzentrierte Arbeiten, was dann zu einem Flow führt, ist häufig etwas, was nicht so viel Nachdenken erfordert. Ja, also Programmierer haben zum Beispiel berichtet, dass sie dann in einen Flow reinkommen, weil sie genau wissen, was sie zu tun haben, sozusagen. In anderen Lebensbereichen kennt man das auch, wenn man, das ist nahe zum Joggen, ja, wenn man irgendwo in einem Club ist und tanzt, dieses Verschmelzen mit der Musik, mit den anderen anwesenden Personen, dieses Gefühl, was sich dann einstellt. Das heißt, es müssen immer bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Und was wir mal begleitet haben, war auch ein Forschungsprojekt, wo es dann darum geht, kann ein Unternehmen diese Rahmenbedingungen überhaupt herstellen? Ja, also Störungen von außen vermeiden, sozusagen. Und auf der anderen Seite stellt sich physiologisch auch ein ganz bestimmter Modus ein, wenn ich in den Flow gerate. Beim Laufen zum Beispiel dieser Rhythmus der Schritte und des Atmens und so weiter. Und man hat das versucht auch festzustellen, wie ist ein Mensch, was für physiologische Parameter weist er auf, wenn er in einem Flow-Zustand ist, was die Pulsfrequenz angeht, was vielleicht auch elektrodermatische Hautreaktionen angeht. Und wenn man feststellt, ein Mitarbeiter ist in einem solchen Flow, dann soll möglichst alles, was an Störungen kommen kann, weggehalten werden, damit dieser Zustand möglichst lange anhält. Denn so wie du es fürs Joggen beschreibst, ist das ja auch etwas, was als sehr positiv und häufig auch als sehr effektiv erlebt wird. Ja, also ich bin meine Strecke gelaufen, ich habe das geschafft, ich habe das Ziel erreicht. Und in dem konkreten Fall war es dann so, sobald physiologisch die Rückmeldung kommt, der Mitarbeiter ist im Flow, wird zum Beispiel alles aus der Peripherie abgeschaltet, was stören könnte. Also die Mails gehen runter, das Telefon ist weg und könnte die Tür verriegeln sozusagen, ja, damit der möglichst lange in diesem Flow bleibt. Das sind Grundlagenforschungen, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ehrlich gesagt halte ich da auch nicht so viel von. Ich glaube, dass das nicht wirklich zielführend ist, aber es ist natürlich interessant, unter welchen Rahmenbedingungen entsteht dieser Zustand überhaupt. Und der entsteht, wenn möglichst wenig an Störungen von außen auf mich einwirken kann. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt im Beispiel bleibe für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, wenn das dann dazu führt, dass akustische Signale mich nicht mehr erreichen, könnte das schlecht sein, wenn gerade ein Brand ausbricht in meinem Bürogebäude. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir auch, wenn wir über Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sprechen, immer wieder hinschauen müssen, wenn ich stark, meine Aufmerksamkeit stark gebunden ist an eine Hauptaufgabe und die Peripherie zunehmend verschwindet, dann könnte das Probleme geben, weil halt eben möglicherweise eine schnelle Reaktion auf einen plötzlich auftretenden Reiz erforderlich ist oder ich bestimmte Ansprache nicht mitbekomme, dass Kolleginnen oder Kollegen mich auf irgendetwas aufmerksam machen oder ich mit meinem Stuhl zurückrutsche und über eine Stolperkante falle oder sonst irgendetwas. Also das ist das, wo wir dann sagen müssen, wenn ich so absorbiert bin, kann das halt eben auch Schwierigkeiten mit sich bringen.
Mhm. Ja. Kann man das messen? Weil du eben Grundlagenforschung gesagt hast, also ist das was man physiologisch auch messen kann?
Ja, aber es gibt keine Grenzwerte und es ist intraindividuell und interindividuell auch unterschiedlich. Ja? Also das kennen wir alle. Wenn wir uns irgendwo hinsetzen und eine Arbeit erledigen wollen, dann stellen wir manchmal auf und sagen, ich kann mich heute nicht konzentrieren. Ja, es fällt mir einfach schwer, weil mein Flow, mein Stream of Thought mich die ganze Zeit an andere Dinge heranführt. Fällt ein, ich wollte noch einkaufen, die Waschmaschine läuft noch und keine Ahnung was. Das heißt, die Voraussetzungen für mich, konzentriert zu arbeiten, sind unterschiedlich und tagesformabhängig auch. Und dann gibt es natürlich, und das stellen wir heute ja vermehrt fest, Unterschiede in der Fähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren. Wird ja gerne dann auch inzwischen von dem ADHS-Syndrom gesprochen, Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom. Und interessanterweise kommen ja inzwischen viele Erwachsene, die auch sagen, ja, gab es früher noch nicht die Diagnose, aber eigentlich hätte man die wahrscheinlich für mich stellen müssen. Ich habe nämlich auch ADHS oder AHS oder ADS oder AHS. So, wie auch immer. Das heißt, es gibt Unterschiede darin, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Und je größer das Ablenkungspotenzial ist, umso schwerer fällt es den Menschen, sich darauf dann zu konzentrieren. Und wir müssen ja erkennen, in der Situation, in der wir uns jetzt beispielsweise befinden, virtuell in der Kommunikation, haben viele Menschen schon das Problem, sich auf diese Kommunikation zu konzentrieren. Hat man manchmal in Präsenz auch, ja, dann sitzt mir jemand gegenüber und der fummelt die ganze Zeit an seinem Handy rum. Da merkt man schon, das ist so nicht weit her mit der Konzentration. Aber gerade im virtuellen Umfeld merkt man oft, und das beklagen viele ja auch, ja, ich sehe ja, die Kollegen machen dann nebenbei irgendwas anderes, ne, die tippen oder sonst irgendetwas. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass es uns sehr schwer fällt, uns zu konzentrieren. Wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern redet, sagen die, die Aufmerksamkeitsspannen der Kinder werden immer kürzer. Und das wiederum spricht gegen den Flow, weil Flow ist keine sekündliche Angelegenheit, sondern wir reden hier über Minuten, nicht über Stunden auch. Ja? Also dieser Flow-Zustand ist dann vielleicht 15 Minuten am Arbeitsplatz, 15 Minuten, maximal 20 Minuten und dann geht er auch wieder weg. Das ist nichts, was ich so permanent aufrechterhalten kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt 8 Stunden im Flow.
Ja. Okay. Ja.
Sondern das ist zeitlich begrenzt. Und das unterscheidet sich halt eben bei den Menschen auch nochmal von der und ist Abhängigkeit von der Fähigkeit, überhaupt konzentrativ sich einer Aufgabe zuwenden zu können. Viele Arbeitsplätze lassen das ja auch überhaupt nicht mehr zu. Ja. Mhm. Dass man sich auf eine Aufgabe mal konzentriert.
Ja, ja, da poppt da was auf, ne? Da genau. Kommt was rein, da wird man angesprochen. Ja, das stimmt. Kann man das lernen?
Man kann es trainieren. Ja, also ich kann es trainieren. Ich kann Rahmenbedingungen schaffen, unter denen ich dann sage, ich lasse mich nicht ablenken, ich lasse mich nicht stören. Ich kenne inzwischen auch viele Menschen in unseren Beratungsprojekten, die zum Beispiel sagen, mein Handy lege ich bewusst außerhalb meiner Reichweite, wenn ich am Rechner sitze. Oder ich schalte die Mails aus, ja, und schalte nur zu bestimmten Zeiten die Mails ein, bis hin zu Abwesenheitsnotizen, die das besagen. Ja. Ich kontrolliere nicht permanent meine Mails, meine Mailbearbeitungszeiten sind dann und dann. Man müsse sich nicht wundern, wenn man erst in einer Stunde oder in zwei eine Antwort bekommt. Ne? Also was kann man ja machen? Ich schaffe solche Rahmenbedingungen. Dann kann ich natürlich Konzentrationsfähigkeit trainieren. Ja? Also lesen kann helfen, aber nichts dabei nebenbei machen. Ja, oder nur Fernseh gucken.
Fällt ja auch schon schwer.
Fällt für viele schon schwer, natürlich. Ja. Ja, also das stellt man ja auch fest, parallele Nutzung von unterschiedlichen Devices ist natürlich alles nicht gut für die Aufmerksamkeit, funktioniert auch nicht. Also wir Menschen können nicht Multitasking, das geht nicht. Wir können nur seriell verarbeiten, nicht parallel.
Aber Frauen auch nicht.
Auch Frauen nicht, nee, tut mir leid. Frauen sind bessere Organisatorinnen. Die sind besser in ihrer Planung der Abarbeitung häufig. Da haben wir eine interessante Studie mal gemacht, wo es um Mobilitätsverhalten ging. Mhm. Wenn Männer einkaufen, haben die so ein Sternmodell. Ja, die kommen von zu Hause, fahren zum ersten Laden, fahren wieder zurück. Dann fahren sie zum zweiten Laden, fahren wieder zurück. Fahren zum dritten Laden, fahren wieder zurück. Und dann ergibt sich so ein Stern. Ja? Und die Frau fährt zu einem Laden und fährt dann einmal im Kreis und hat alle Läden abgearbeitet und fährt dann wieder zurück. Überspitzt, ne?
Ja.
Aber in der Tat, wir können es nicht als Menschen.
Okay.
Wir schaffen es nicht.
Na, jetzt erscheint ja erstmal so ein Flow-Zustand, was Gutes und was Erstrebenswertes. Und was vielleicht auch positiv sich auf die Produktivität und die Leistung auswirkt. Ist dem so oder was würdest du sagen, spricht auch dagegen oder können eben auch Risikofaktoren sein, die so einen Flow-Zustand nicht immer erstrebenswert machen?
Ja, also ich hatte eben ja schon mal angedeutet, ne, wenn ich in so einem Flow bin, kann es sein, dass ich an der Peripherie auftretende Reize, Hinweise nicht wahrnehme, nicht adäquat darauf reagiere. Es ist so ein bisschen wie ein mentaler Tunnelblick. Man kennt das ja aus dem Verkehrssicherheitsbereich. Wenn ich Drogen oder Alkohol konsumiert habe, verändert sich mein Sehfeld und die periphere Wahrnehmung wird schlechter, was natürlich im Straßenverkehr eklatante Folgen haben kann, wenn ich ein Kind, das von rechts auf die Fahrbahn läuft, eine halbe Sekunde später erkenne, kann das fatalste Auswirkungen haben. Und im Flow am Arbeitsplatz ist es halt eben so, wenn ich dann nicht höre, dass ich angesprochen werde oder es gibt Warnhinweise oder es gibt Messinstrumente, die ich aus dem Blick verliere, dann kann das dazu führen, dass bestimmte Aggregatzustände eintreten, die unerwünscht sind oder ein Risiko darstellen. Darüber hinaus gibt es aber auch physiologische Dinge, die im Flow vernachlässigt werden. Nämlich, ich nehme vielleicht Hunger- oder Durstgefühle gar nicht mehr so wahr. Die sind ausgeblendet. Und dadurch komme ich nicht in die Situation, für eine physiologische Balance zu suchen, die aber wichtig ist, um auch über den Tag hinweg sozusagen meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das ist wie beim Joggen auch. Ja? Wenn ich das zu extensiv mache, dann habe ich zwar meine Joggingleistung gepackt, aber für den Rest des Tages bin ich auch nicht mehr zu gebrauchen, weil ich einfach kaputt oder fertig bin. Die Zeit wiederum zur Regeneration brauche. Pausen werden nicht eingehalten. Auch das kann Problem sein. Und großes Risiko ist auch, wenn ich das Gefühl der Kontrolle habe, allmächtiger Kontrolle vielleicht sogar, gehe ich möglicherweise höhere Risiken ein. Wenn ich denke, ich habe das hier alles im Griff, ja, und hier mir kann nichts passieren, ich bin hier vollkommen safe, dann kann das auch zu einer falschen Risikowahrnehmung letztlich führen. Und man ist bereit dazu oder auch unbewusst kommt man dazu, höhere Risiken einzugehen. Und letztlich, wenn ich aus dem Flow-Zustand zurückkomme, ja, ist das so die Frage, wie komme ich dann wieder in den normalen Arbeitsprozess überhaupt hinein? Auch wieder, du kommst vom Joggen nach Hause, bist total ausgepowert, hast ein Hochgefühl irgendwie, aber dann wieder in den normalen Alltagsprozess hineinkommen, ist manchmal auch nicht so ganz so einfach. Ja? Ich brauche dann erstmal eine Zeit, um überhaupt wieder anzufangen, hier wegen der Erschöpfung. Und Flow kostet halt auch Ressourcen. Auch das muss man sich klar machen. Das ist ja kein Perpetuum mobile, sondern meine Konzentration saugt dann sozusagen auch an mir und ich verbrauche viel mehr Ressourcen. Können wir gerne vergleichen mit einem E-Auto. Ja, wenn ich mit 180 fahre, ist der Akku halt schneller leer, als wenn ich mit 90 nur fahre. Und dadurch ist meine Reichweite nicht so hoch. Und wenn ich im Flow bin, brauche ich erstmal wieder eine Zeit, um mich normal einzupendeln und mit einer normalen Konzentration sozusagen weiterzuarbeiten.
Ist das auch so, dass quasi dieser Flow-Zustand einen erhöhten Energiebedarf mit sich bringt? Also das, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, ne? Aber dass quasi dieser Zustand, den ich da erlebe, deutlich mehr Energie nochmal braucht, um mich quasi in diesem Zustand zu halten, als wenn ich sag mal, die Dinge mache so wie immer, sodass ich danach quasi in so ein Tief eigentlich falle und dann wieder energetisch auf so ein Level kommen muss.
So darf man sich das vorstellen. Ne? Also wenn ich so konzentriert bin, wenn ich eine große Herausforderung vielleicht zu meistern habe, ein Feld, haben wir noch gar nicht erwähnt, in dem Flow auch auftreten kann, ist beim Musizieren zum Beispiel auch. Ja. Und wenn man mit Orchestermusikern, Musikerinnen spricht, dann ist die körperliche Anstrengung natürlich immer eine Ruhe. Wenn man im U-Musikbereich ist, bei Rockmusikern ist es nochmal anders, weil ich viel aktiver bin, körperlich auch. Aber gerade in der E-Musik, im Sinfonieorchester, muss ich mich sehr, sehr konzentrieren, häufig. Und die sind fertig danach. Das ist eine große Anstrengung. Und das heißt, ich verbrauche einfach auch mehr Ressourcen. Ja? Und das ist wieder wie im Leistungssport. Das kann man bei Hochleistungssport dann immer sehen. Die taumeln dann über die Ziellinie, wenn man bei der Tour de France sich das anguckt. Ja. Und direkt danach muss erstmal, ne, das ganze Depot muss mal irgendwie aufgefüllt werden, weil man sich so verausgabt hat. Und das ist in so einem Flow-Zustand halt eben auch zu attestieren. Das verbraucht schneller mehr Energie. Ob es dann auch effizient ist, kommt auf den Einzelfall halt eben an. Ne?
Aber die Frage also, ist, ob es sich lohnt, ne?
Genau.
Ist das für Unternehmen, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Rahmenbedingungen gesprochen, ne, die ich herstellen kann, damit dieser Flow-Zustand gegebenenfalls erleichtert erreicht werden kann, ne? Ist es für Unternehmen erstrebenswert, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Flow-Zustand geschaffen werden kann?
Also im Prinzip würde ich nie von Flow reden, sondern ich würde sagen, wir schaffen Räume, in denen man konzentriert arbeiten kann. Und wenn ich aus der Konzentration heraus nochmal in den Flow reingerate, umso besser. Das heißt, ich würde als Organisation immer schauen, und das haben wir heute gerade ja bei gemeinschaftlich genutzten Arbeitsflächen, also Coworking Spaces, immer, wo habe ich Möglichkeiten, auch konzentriert zu arbeiten oder den Einfluss von äußeren Reizen zu begrenzen, zu reduzieren. Da gibt es ja tolle Lösungen auch im Büroausstattungsbereich, wo man sagen kann, ja, wenn ich jetzt sehr konzentriert arbeiten will, dann habe ich da einen bestimmten Arbeitsplatz, der mich abschottet auch von bestimmten äußeren Einflüssen. Und sowas würde ich einem Unternehmen durchaus immer mal nahelegen. Das macht man in der Regel ja auch wenn man in Deutschland zumindest, wenn man Coworking Spaces hat, dass man immer auch noch Räumlichkeiten schafft, wo man sagt, hier habe ich auch meine Ruhe. Oder hier kann ich das, kann ich mich ein Stück weit abschotten. Also, eine ungestörte Vertiefung in meine Aufgabe sollte ermöglicht werden. Das ist häufig ja auch dann funktional, ne? Weil wenn ich nicht ständig abgelenkt werde, kriege ich meine Arbeit ja auch in der Regel schneller zu Ende. Sie ist weniger fehleranfällig, wenn ich an bestimmten Dingen daran bleibe. Und insofern macht das durchaus schon Sinn. Organisationen sollten sich allerdings auch überlegen, für welche Tätigkeiten trifft das überhaupt zu. Ja, also es ist nicht erklärtes Ziel, alle in den Flow zu bringen. Das wäre erstens Blödsinn, zweitens aufwendig und drittens auch nicht zielführend. Viele Menschen müssen sich hinreichend konzentrieren, aber nicht in eine besondere Form von hochgradiger Konzentration auch gelangen. Ja? Man muss auch überlegen, sich, wenn ich so etwas mache, welche neuen Gefährdungen können sich ergeben, wenn ich solche Arbeitsplätze schaffe. Habe ich eben ja schon mal angedeutet, Warnsignale gehen, Verschluck oder sonst irgendetwas. Man sollte hier auch noch stärker, als das üblicherweise schon ist, auf Themen wie Pausen und Regenerationszeiten achten. Ja, jemand, der dann überhaupt keine Pause macht, weil er sagt, ich bin die ganze Zeit im Flow, stellt irgendwann auch ein Sicherheitsrisiko dar. Moderne Kraftfahrzeuge weisen uns inzwischen ja immer darauf hin, ne, macht eine Pause. Und möglicherweise wird es irgendwann nochmal so stark, dass das Fahrzeug auch nicht mehr weiter bewegt werden kann, wenn man nicht die Pause gemacht hat. Irgendwelche Dinge in der Art. Das heißt, darauf sollte man achten. Und man müsste an bestimmten Stellen sicherlich auch gucken, brauche ich andere Warnsysteme dann? Ja, also wenn ich dafür sorgen will, dass jemand in den Flow kommt, brauche ich vielleicht die ein oder andere Absicherung auch. Wiederum das Beispiel aus dem Sport, wenn ich Hochleistungssport-Events habe, habe ich auch Absicherungen nebenbei für den Fall, dass jemand kollabiert, dass jemand sich verletzt, um das die Gefahren und die Risiken, die davon ausgehen, halt eben kontrollieren zu können. Und das brauche ich auch. Wenn ich jemanden in den Flow bringe, bringe ich den in einen Zustand, wo er vor anderen Gefahren geschützt werden muss. Von daher, Rahmenbedingungen kann die Organisation schaffen, aber man muss sich gut überlegen, wo macht das überhaupt Sinn.
Welchen, also Flow-Zustand beziehungsweise auch Routinen und hochkonzentrierte Zustände herzustellen, können ja auf der einen Seite Chance als auch Risiko für den Arbeitsschutz darstellen. Wie bewertest du das aus deiner Perspektive? Wo hilft es uns? Jetzt werden wir auch gerade, ne, auf den Bereich der Arbeitssicherheit, des Arbeitsschutzes schauen. Und wo kriegen wir damit aber, sagen wir, neue Fragestellungen oder auch Herausforderungen?
Also eine Routine hat ja viele, viele positive Aspekte, ja, und das würde ich auch vom Flow abgrenzen wollen, ja, also wenn ich routiniert bin in meiner Tätigkeit, dann heißt das, ich kann das quasi blind, ne? Ich bediene irgendeine Maschine, ich habe da so viel Routine, so viel Erfahrung, ich bediene die blind quasi, das heißt, ich bin gedanklich gar nicht mehr so sehr beansprucht. Ja, viele Menschen sagen ja dann, das ist toll, ich mache hier diese repetitive Tätigkeit, ich weiß genau, wie das funktioniert, wie ich das Teil hinlegen muss, dann kommt die Stanze und dann kommt das nächste Teil. Da kann ich über meinen Urlaub nachdenken, ich kann über meine Beziehungsprobleme nachdenken, ich kann darüber nachdenken, was ich morgen koche. Ich bin da überhaupt nicht absorbiert. Beim Flow ist das natürlich anders. Ja? Da werde ich herausgefordert, auch in meiner Konzentration. Und das ist ein Unterschied. Bei einer Routine kann es passieren natürlich, dass ich nicht mehr genügend Aufmerksamkeit aufbringe und vielleicht das eine oder andere verwechsle oder auslasse, was ich eigentlich tun sollte, weil ich so routiniert bin. Dass ich das Risiko falsch einschätze, weil ich Schritte überspringe oder unpassend mit bestimmten Risiken umgehe. Im Flow ist es zum Beispiel so, dass unerwartete Dinge mir abhanden kommen können, mir durchgehen können. Die Aufmerksamkeit wird verengt durch die Absorption, ja, nicht durch die Routine. Und insofern, eine Routine ist ja nicht prinzipiell negativ. Das heißt, in Routine kann ich Dinge sehr schnell oder sehr zuverlässig machen. Häufig auch ein Problem, wenn Leute dann sagen, ach komm, ich mache das schnell selber, bevor ich dir das beigebracht habe. In der Kindererziehung immer kapitaler Fehler. Ja, ich mache das selber, so lernt das Kind nie was. Das heißt, aber Routinen sind schon gut. Aber sie wird dann verändert, wenn ich Situationen falsch einschätze oder wenn ich denke, ich bin im Standardfall noch, bin ich aber gar nicht mehr. Oder wenn ich aus Routine bestimmte Schritte überspringe, ne, weil ich sage, brauche ich nicht. Das ist häufig ja dann die Nutzung von Sicherheitseinrichtungen. Ich kann ja mal eben schnell ohne Handschuhe irgendwas machen oder ohne den Helm aufzusetzen, gehe ich da gerade mal durch. Das wäre dann etwas, wo man sagt, da wird die Routine dann gefährlich. Ne? Beim Flow ist es dann nicht so, dass ich denjenigen, der im Flow ist, ermahnen soll und achte auch darauf, sondern ich muss diese störenden Distraktoren fernhalten. Bei jemandem, der in der Routine ist, muss ich immer wieder sagen, du kannst das, du hast das schon 30 Jahre gemacht, du musst aber trotzdem darauf achten, dass du jedes Mal deine PSA anlegst oder jedes Mal den Schalter betätigst, ja, oder wartest, bis die Maschine zum Stillstand gekommen ist oder sonst irgendetwas.
Ja, okay. Wie würdest du, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, ne? Mit dem aktuellen Forschungsstand, den wir haben, mit der aktuellen Arbeitssicherheit und Arbeitssicherheitskultur, die wir haben, inwiefern siehst du Anwendungen oder Anwendungsmöglichkeiten für Flow und was müsste vielleicht auch noch passieren im Sinne der Forschung, der Entwicklung, Rahmenbedingungen in den Unternehmen, ne? Dass es, ich sag mal, dass dieser hochkonzentrierte Zustand oder eben auf Flow gut anwendbar ist. Also ein Stück weit auch als Toolwerkzeug in den Unternehmen auch verwendet wird.
Also, ne, das ist schon wirklich eine schöne neue Welt, würde ich sagen. Und ich wäre auch vorsichtig. Aber, um da auf deine Frage einzugehen. Also erstmal müssen wir noch viel besser, als wir es bisher können, objektive Kriterien für den Flow-Zustand eruieren. Also woran kann man objektiv messen, ob jemand sich in einer Art Flow-Zustand befindet oder nicht. Ne? Weil wenn ich dich jetzt nach dem Joggen frage und du sagst, boah, war super, ne? Mag das so sein? Wir haben vor vielen Jahren auch schon mal uns mit den physiologischen Prozessen dieses Runner's High beschäftigt, weil man ja sagen kann, da werden vielleicht bestimmte Endorphine ausgeschüttet und so. Das war ja auch mal eine Theorie. Aber auch da muss man vorsichtig sein, weil wenn ich über eine Tätigkeit eine Endorphinausschüttung bewirken will, dann muss ich dies schon extrem exzessiv betreiben. Und die normalen, sagen wir mal, Amateurjoggerinnen und Jogger machen das nicht. Ja, also das geht einfach nicht in der Form. Also dieses Jogger-High ist ein subjektives Wohlgefühl, alles okay, aber physiologisch tut sich da eigentlich gar nicht so viel, wie man erwarten würde. Mhm. Ja. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall sichere Definitionen und Messkriterien auch. Wir können über Pupillenmessung oder über Herzaktivität oder auch über das EEG gehen, aber das ist erstmal natürlich aufwendig, ja, wenn ich immer mit so einer EEG-Kappe da rumlaufe. Und wir haben auch noch nichts, wo wir sagen, das sind jetzt mal Orientierungswerte, die wir haben, weil ich eben ja schon sagte, intra- und interindividuell. sehr unterschiedlich. Dann müssen wir uns auch überlegen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Tunnelaufmerksamkeit und einem Flow? Ja, also unter welchen Bedingungen heißt das, verbessert der Flow meine Wahrnehmung in Bezug auf die Hauptaufgabe? Und wann kommt der Punkt, wo man merkt, jetzt bin ich so abgeschottet, dass ich auch gar nicht mehr erreichbar bin, also quasi wie in so einer Trance. Ja, ich bin gar nicht ansprechbar. Will ich das eigentlich? Ja, mein Kollege sitzt dann da und starrt auf seine Aufgabe und ist im Flow, aber ist irgendwie weg, sozial inkompatibel, wie in einem Zustand einer Absence, haben wir im Moment ja das Thema auch, dass man plötzlich irgendwie neurologisch abgeschaltet ist, sozusagen. Das ist sicherlich für den Arbeitsplatz nicht wünschenswert. Wir müssen uns mit der Dynamik beschäftigen, ne, weil ich sagte, ein dauerhafter Flow ist unrealistisch, sondern es wird Phasen geben, wo das ist. Und dann wird das aber wieder abschwellen. Wie viele Flows am Tag kann ich eigentlich erleben? Auch darüber muss man sich ja mal dann Gedanken machen. Welche individuellen Unterschiede spielen eine Rolle? Welche Folgen hat das auch langzeitig? Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ist das eine Form von Selbstausbeutung vielleicht auch? Sind wir da bei der Arbeitssucht, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben? Ja, wird das nicht dann irgendwie auch schön geredet? Ne? Ich habe gearbeitet wie im Rausch oder ich bin gelaufen wie im Rausch. Ich habe musiziert wie im Rausch. Sind das tatsächlich wünschenswerte Zustände? Ja? Und welche Problematiken können sich daraus ergeben? Und für mich ein ganz zentrales Problem ist, wir machen das im Moment nach meiner Erkenntnis fast nur im Labor. Also wenn wir es unter realen Bedingungen machen wollen, Stichwort nochmal EEG-Kappe oder Messung von Herzaktivität oder Pupillendynamik, ja, dann greife ich ja schon wieder irgendwie ein und das verzerrt das Ganze dann schon wieder und entspricht nicht einem realen Arbeitsplatz, ne? Also ich würde als Unternehmen Flow durchaus ernst nehmen, Rahmenbedingungen, die konzentriertes Arbeiten ermöglichen, schaffen. Aber Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit müssen da auch immer mitgedacht werden.
Ja, okay. Meinst du, es wird irgendwann mal so weit sein, dass zum Beispiel, ich sag mal, es gibt ja mittlerweile auch so Ringe, ne, die bestimmte Körperfunktionen messen oder eine Apple Watch oder so, ne? Ich habe jetzt keins davon, von diesen Devices, die man so an die Hände oder Finger machen kann. Aber wäre es theoretisch möglich, dass man auch darüber Daten über Konzentrationszustände bezieht? Oder geht das vielleicht sogar heute schon? Ich gar nicht so.
Ja, doch, du kannst natürlich schon Aufmerksamkeit, zumindest potenzielle Voraussetzungen für eine Aufmerksamkeit messen. Ja, das geht schon. Man muss sich in bestimmten Ranges bewegen. Man kann das auch ein Stück weit steuern. Das ist ja Biofeedback zum Beispiel. Da arbeitet man ja auch damit, dass man über bestimmte physiologische Dinge eine gewisse Kontrolle haben möchte. Ja, also wenn man zum Beispiel in einen tieferen Entspannungszustand kommen will, das heißt die Herzschlagfrequenz reduzieren möchte, dann kann man das auch über Biofeedback-Instrumentarien unterstützen. Ja, also kriegt dann eine Aufgabe, man kriegt die Herzfrequenz, wird gemessen und man sitzt vor einem Bildschirm und hat dann die Aufgabe, keine Ahnung, ein Flugzeug, das auf einer bestimmten Höhe fliegt, niedriger fliegen zu lassen. Und die Höhe des Flugzeuges ist abhängig von meiner Herzschlagfrequenz. Und das ist interessant, das kann man trainieren. Ja, durch Selbstinstruktionen und andere Dinge, Aufmerksamkeitslenkung, dass man wieder in die Ruhe reinkommt. Das ist aber ja nichts anderes als das, was wir aus Entspannungstechniken auch kennen. Ja? Das heißt, wenn ich ein Feedback bekomme, kann ich natürlich gucken, kriege ich das in irgendeiner Form reduziert, ja? Meine Blickbewegung, meine Herzfrequenz, mein Schwitzen oder sonst irgendetwas in der Art. Und man könnte über diese Smartwatches oder über diese Ringe durchaus ein Feedback bekommen. Bekommt man ja auch, ne, über meinen körperlichen Zustand. Ja. Das ist ja schon absurd, wenn ich morgens wach werde und meine Uhr sagt mir, wie gut ich geschlafen habe.
Das ist crazy. Ich habe das auch nicht.
Ich würde das auch nicht wollen, weil es uns von uns selbst ja mehr und mehr auch entfremdet. Ja, also ich lebe ja dann nicht mehr in mir drin, sondern außerhalb von mir. Ja. Das wäre jetzt eine philosophische Frage, aber ich halte das auch für gefährlich. Ja, also wirklich meine Befindlichkeit sozusagen abhängig zu machen von einem technischen Device, das mir Daten liefert und diese Daten dann sozusagen bestimmen, ob ich mittelprächtig, schlecht oder gut geschlafen habe.
Ja, das sehe ich ähnlich. So, dann zählt irgendwann das eigene Bauchgefühl gar nichts mehr. Ne? Wie fühle ich mich eigentlich? Ja,
wie fühlst du dich? Ja, ist eine zutiefst menschliche Frage, die auch nur individuell beantwortet werden kann. Ja? Und wenn ich sage, ich fühle mich gut, weil mein Blutdruck ist 120 zu 80 und meine Herzfrequenz ist 60, dann sind das Parameter, die als normal beschrieben werden, aber das muss noch lange nicht bedeuten, dass ich mich gut fühle, ja, weil mein Fühlen ja auch von vielen anderen Dingen abhängig ist. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich kann ich über solche Prozesse sagen, bin ich jetzt in einem Flow oder bin ich nicht in einem Flow? Ja? Mhm. Aber also ich würde da nicht so viel Geld und vor allen Dingen auch nicht so viel Abhängigkeit hinein investieren, sondern eher ein gesundes Körpergefühl, ein gesundes Körperbewusstsein entwickeln. Und wir sind leider inzwischen mehr und mehr verdorben, auch indem wir uns an irgendwelchen Richtwerten, Grenzwerten, KPIs und so weiter orientieren, weil wir glauben, durch diese Werte Kontrolle zu erlangen.
Mhm. Ja.
Das ist im medizinischen Bereich schon auch ja äußerst umstritten. Mitunter, ja, was ist eigentlich ein guter Wert, was ist ein kritischer Wert? Es gibt eine Menge von Interessentinnen und Interessenten, die sagen, der Wert muss noch geringer sein und wenn er nicht so gering ist, dann habe ich hier eine Lösung für dich in Form einer Medikation zum Beispiel. Ja. Das schafft Märkte, das schafft Umsätze. Also da muss man immer auch genau hingucken und im psychischen Bereich ist es ja noch viel schwieriger. Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, spannend, spannend. Ne? Also auf vielen Ebenen, nicht nur auf einer unternehmerischen Ebene, ne? Auch im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, aber eben auch auf einer persönlichen Ebene, weil da ja jeder im Zweifelsfall von partizipieren könnte für sich selber oder eben auch, ne, ja, ich sag mal, von lernen kann, in welchem Moment ist es vielleicht eine gute Sache für mich, wo kann mir das helfen, ne? Und wo nützt es mir und meiner Aufgabe aber vielleicht auch nichts. Ja, sehr, sehr spannend.
Also von daher, ich kann mir auch immer selber noch überlegen, ne, was ist attraktiv für mich? Und wenn etwas attraktiv für mich ist, dann stellt sich automatisch eine Konzentration ein. Ja, das interessiert mich, das ist spannend, das motiviert mich, das inspiriert mich, was auch immer. Und manchmal vertiefe ich mich dann so da hinein. Das mag teilweise auch von den Rahmenbedingungen abhängen. Also ein Flow zu erleben bei einem technischen Device ist wahrscheinlicher auch, ja. So gehen wir in eine ganz andere Richtung. Glücksspielautomaten, ja, die auch bestimmte Merkmale aufweisen, die mich in diesen Apparat hineinziehen können. Ja. Aber ich kann das auch beim physischen Objekt erleben. Ja, ich kann vollkommen geflasht vor einem Gemälde oder einem Kunstwerk stehen. Und das muss ich für mich selber auch rausfinden. Aber die Grundzutaten sind ja Attraktivität, interessant, ansprechend, solche Dinge. Und dann stellt sich der Flow mitunter ja ganz von selbst ein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, Hermann, vielen Dank, dass du da warst. Mal wieder zum dritten Mal. Es hat mir wie auch die letzten beiden Male ziemlich viel Freude gemacht. Und ich hoffe, das war nicht das allerletzte Mal.
Gerne wieder. Themen gibt es ja genug.
Das stimmt. Danke dir. Mach's gut.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.